Werk am Weg. Der Podcast von Jugend am Werk.
Herzlich willkommen bei Werk am Weg, dem Podcast von Jugend am Werk. Am Mikrofon begrüßt euch Sandra Knopp. Der Weg ist das Ziel, lautet ein altes Sprichwort. Deshalb treffen sich bei uns Menschen, die uns von ihrem Lebensweg erzählen. Es geht um Arbeit, es geht um Liebe, es geht ums Wohnen, es geht um das Leben mit und ohne Behinderung. Das Besondere, die Menschen, die bei uns zu Gast sind, spielen Spiele und lernen sich so besser kennen.
Für mich bedeutet Romantik, sich füreinander Zeit nehmen und was zu machen oder nicht zu machen, wo man genau schaut, was sind gerade die Bedürfnisse der anderen Person. Wenn ich merke, meine Frau ist die ganze Woche gestresst gewesen, dann schaue ich, dass ich sie frage, ob ich ihr den Nacken massieren kann oder so.
Und für dich?
Rosenblätter, ein Vollbad mit Milch und Honig. Ganz die Klassiker, oder?
Das stimmt.
Dann, was weiß ich, einen guten Wein, eine gute Musik, Zeit miteinander, Nähe. Ja, das ist es.
Bei uns dreht sich in dieser Folge alles um die Liebe. Teresa Rosanelli ist seit 5 Jahren mit ihrer Frau Andrea verheiratet und die beiden haben einen 3-jährigen Sohn. Robert Höchtl hat im Jahr 2000 beim ersten Reality-TV-Format Österreichs namens Taxi Orange mitgemacht. Gleich in der ersten Folge wurde seine sexuelle Orientierung zum Gesprächsthema, zu einer Zeit, als hierzulande noch nicht so offen darüber gesprochen wurde.
Also ich habe echt überlegt, ob ich überhaupt in das Format reingehen soll, weil ich gewusst habe, es wird irgendwann Thema sein. Ja? Ich bin ja jetzt nicht gerade der unauffälligste Mensch und jetzt auch nicht unbedingt der maskulinste, dass man sagt, oh, der ist homosexuell, wow, hätte ich mir nie gedacht. Also eher das Gegenteil ist der Fall. Und ich mir gedacht, oh Gott, ich habe jetzt ein bisschen Angst gehabt vor so homophoben Übergriffen. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, mein Plan war, wenn ich da reingehe, ich werde es nicht thematisieren, es wird irgendwann Thema sein, es wird mich irgendwann wer darauf ansprechen und dann werde ich mich als bisexuell verkaufen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, ich war ja auch bisexuell, ich habe in meiner Pubertät ja mit beiden Geschlechtern zu tun gehabt, sexueller Natur, und habe mir gedacht, ja, das ist ja nicht einmal gelogen, das passt. Ne? Na, erster Abend, Einzug, wer fragt mich? Der Max. Na, kann das sein, dass du auch auf Männer stehst? Na, was soll ich drauf sagen? Nein, Lügen ist ja dann, du bist ja komplett unten durch. Ne? Haben wir gedacht, na, das kann ich jetzt auch nicht machen. Und ich habe dann gesagt, ja, oh, ich hab gelitten. Ja, aber ich habe ja auch eine Freundin gehabt und so. Und er hört sich das so ein bisschen an und dann sagt er zu mir, ja, aber im Moment stehst du mehr auf Männer. Und ich so, ja.
Robert war damals 27 Jahre alt. Er hat eine Lehre zum Großhandelskaufmann absolviert, sich dann aber, wie auch seine Mutter, für einen Job im Sozialbereich entschieden. Bei Jugend am Werk arbeitete er im Bereich betreutes Wohnen. Seine Eltern wussten zum Zeitpunkt der Sendung über seine Sexualität Bescheid.
Ich war geoutet bei meiner Mama schon relativ bald. Ich glaube, da war ich 16. Er hat schon irgendwie mitgekriegt, dass das ein Thema sein könnte. Also meine Mama war da sehr entspannt und sie hat auch immer gesagt, wie alle Mütter wahrscheinlich in dem Stadium ganz am Anfang, naja, das könnte eine Phase sein. Ne? Meistens ist dann keine, aber ist ja wurscht. Das ist auch da wahrscheinlich so die erste Zeit, wo die Eltern das halt so ein bisschen verarbeiten müssen und da denken sie sich, naja, es kann ja eine Phase auch sein. Ja, mein Papa hat mich viel später geoutet und mein Papa hat super reagiert. Wir waren am Weg nach Italien, wir waren zu zweit unterwegs und der hat nur zu mir gesagt, um mich loszuwerden, musst du was Besseres einfallen lassen.
Teresa, die 1987 geboren und im ländlichen Salzburg mit 2 Geschwistern aufgewachsen ist, hat damals Taxi Orange nur vom Hörensagen gekannt. Bis zu ihrem 13. Lebensjahr gab es keinen Fernseher bei ihr zu Hause. Über ihre sexuelle Orientierung war sie sich als Jugendliche noch nicht im Klaren.
Also ich finde, das mit dem Wissen ist eine lustige Sache, weil ich habe immer mal gedacht, man muss das doch wissen. Nein, ich habe früh gemerkt, die anderen Mädels in der Klasse interessieren sich für Burschen und ich interessiere mich nicht für Burschen. Ich finde die einfach blöd. Und habe mich gefragt, liegt das einfach daran, dass die blöd sind? Weil die waren auch blöd. Die haben so Sachen gemacht wie Schlapfen durch die Klasse schmeißen oder sich anschreien oder keine Ahnung, raufen aus unsinnigen Gründen. Das habe ich einfach blöd gefunden. Also ich habe mir dann gefragt, finde ich sie deshalb einfach auch nicht anziehend, weil sie kindisch sind oder ja. Und habe mir aber gedacht, man muss das ja wissen. Und ich weiß jetzt aber nicht, dass ich lesbisch bin, deshalb bin ich es auch nicht. Und für mich war das dann eigentlich erst in den 20ern ein Prozess.
Teresa wuchs in einem konservativ-religiösen Elternhaus auf. Mit 18 Jahren zog sie nach Wien, um Theater, Film und Medienwissenschaften zu studieren. Sie erinnert sich noch genau an den Tag, als sie das Gespräch mit ihren Eltern suchte. Ihre Schwester war als emotionale Unterstützung dabei.
wie ich mich dann geoutet habe in meinen 20ern, war das lustig, weil mein Papa sofort total verständnisvoll und total lieb war und eher so Sachen gesagt hat wie, meinst du dem so leid, wie sich die Welt verändert und dass halt irgendwie überall so konservative Nester aufploppen und ich habe so, okay, wow, hätte ich meinem Papa nicht zugetraut. Ich hätte eher erwartet, dass er einfach nichts sagt. Und meine Mama hat nichts gesagt. Im Nachhinein habe ich dann von meiner Schwester erfahren, dass sie es einfach nicht verstanden hat. Und für sie war dann der Punkt so eher, ich stelle ihr konkret eine Freundin vor, wo es dann für sie Klick gemacht hat. Und irgendwie ist es aber dann auch super easy gegangen mit heiraten und Kind und so, weil ich habe gesagt, wir heiraten. Meine Eltern haben gesagt, okay, cool. Und es war dann eigentlich genauso wie bei der Hochzeit meines Bruders ein paar Jahre früher. Und auch wie wir dann gesagt haben, wir wollen ein Kind und dann tatsächlich ich schwanger war, war das auch einfach für meine Eltern genauso wie die anderen Enkelkinder auch. Da hat es dann Klick gemacht und sie haben gecheckt, das ist eigentlich eine Beziehung wie alle anderen auch und müssen sie jetzt auch nicht unbedingt komisch finden.
Als Robert Höchtl im Jahr 2000 in den Taxi-Orange-Container im 13. Wiener Gemeindebezirk zog, hat er das Programm durcheinander gewürfelt. Bevor die Betten verteilt wurden, animierte er nämlich zu einem Kennenlernspiel. Das zog sich über mehrere Stunden, lange über das Ende der Live-Aufzeichnung hinaus. So lange wird es bei uns diesmal nicht dauern, aber Theresa und Robert werden Annahmen über den jeweils anderen treffen und wir bekommen zu hören, ob die auch so zutreffen.
Ich glaube, du bist jemand, der sehr humorvoll ist und viel lacht.
Das ist absolut richtig. 10 points.
Und was hast du denn für eine Annahme über die Theresa?
Ich glaube, du bist jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert und offen für Veränderungen ist.
Jein. Ich bin eigentlich eine Person, die extrem gerne in der Comfortzone bleibt, aber irgendwie das dauernd nicht macht. Und das dann auch im Nachhinein irgendwie geil findet. Also ja, irgendwie nicht so gern, aber dann irgendwie doch. Ich glaube, du hast beim Karaoke schon alle Songs auf der Bühne gerockt.
In meiner Fantasie auf alle Fälle. In der Realität nicht. Weil ich habe dieses Singstar schon ein paar Mal ausprobiert und da habe ich echt am Anfang geglaubt, ich bin der Superstar. Und dann habe ich gemerkt, wie schlecht ich eigentlich bin. Also es war die Hölle, ja. Aber in meiner Fantasie bin ich der Rockstar auf der Bühne, natürlich. Ich glaube, du hast eine klare Vorstellung davon, wie Liebe und Familie für dich aussehen.
Ja, das stimmt. Kann ich gar nicht so viel dazu kommentieren. Meine klare Vorstellung, wie Liebe und Familie ausschauen, ist, glaube ich, genauso, wie sie gerade bei mir ausschaut. Deshalb bin ich gerade sehr zufrieden.
Ihr habt einen Dreijährigen?
Wir haben einen Dreijährigen, wir sind verheiratet, wir sind sehr ein altes, konservatives Ehepaar. Das muss ich jetzt sagen. Ich glaube, du hast eine geheime Schwäche für Trash-TV und Reality-Shows.
Ja, erwischt. Also ich habe wirklich eine Schwäche dafür. Ich liebe es. Ja. Ich mache jetzt ein großes Outing. Ja, wirklich. Im Sozialbereich darfst du ja nicht laut sagen, dass du wirklich auf Trash-TV stehst, weil das geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja alles, oh mein Gott, und wie kann man nur? Und überhaupt, ich liebe es total. Also Sommerhaus der Stars, ja, ein Wahnsinn. Oder Sommerhaus der Normalos. Ich habe es verschlungen. Im Moment bin ich gerade bei Villa der Versuchung. Das ist natürlich Verblödungs-TV, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe da immer so die psychologische Sichtweise immer so im Hintergrund laufen. Nämlich, wie Leute miteinander umgehen in Extremsituationen. Und sie wollen natürlich auf der einen Seite natürlich kokettieren mit dem Publikum und wollen gefallen. Auf der anderen Seite kommen sie aus ihrem eigenen Ich nicht mehr raus. Und dann also diese Interaktion. Also es ist so spannend zu schauen. Einmal erstens einmal, was für ein Typus ist der oder diejenige? Und dann, wie gehen die miteinander um? Und I like it so much. Also ich liebe es, ja. Einfach zu schauen, wie sie eben mit gewissen Situationen umgingen. Natürlich auch, ich muss schon sagen, ein bisschen Voyeurismus ist dabei, ne? Weil man ja hofft ja quasi schon aufs Scheitern des anderen, ja. Und ja, es ist wüt, aber ich stehe dazu, ich mag's.
Ich glaube, bei mir wird das heimlich ganz gut dazu passen. Ich muss tatsächlich, also ich schaue nicht viel Reality-TV, weil ich es echt anstrengend finde, aber manchmal schon und es gibt ja auch so queere Reality-Formate, das ist so bei uns Abendfernsehprogramm von mir und meiner Frau, schauen wir Princess Charming. Es gibt so amerikanisches Das Ultimatum, das gibt es für Heteros und das gibt es jetzt auch für Queers und das ist richtig hart, aber wir haben es geschaut. Ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn es wäre, also, aber ich... Wenn wir so drüber reden, was schaut man so am Abend, dann rede ich meistens nicht darüber, sondern über andere Sachen.
Aber da muss ich jetzt ein bisschen einhaken. Das war bei Taxi Orange damals dasselbe, ne? Wie das rausgekommen ist, das war ja das erste Format in dieser Art. Und das war ja auch so ein bisschen verpönt, ja? So quasi Taxi Orange, ne? Das sperren's Leute, und die dann's filmen, und ich meine, was ist denn das bitte für, nicht? Und was, ne, was interessieren mich die Themen, was sie da drin reden, und was die, wie die Zähne putzen, und weiß ich nicht, Haar schneiden, oder keine Ahnung, sie duschen. Aber es haben alle gewusst. Und es hat sich jeder ausgekannt. Und das war oft dann so gehört, wie Leute dann gesagt haben, na, was hast du denn gestern gemacht am Abend? Hm, ja, nicht viel. Na, ich habe im Fernsehen was angeschaut. Aha, hm, hast du zufällig dann gesehen? Hm, ja. Also,
jeder hat es geschaut, keiner hat es zugeben.
So ein bisschen mit vorgehaltener Hand, ja, gebe ich geschaut, ja. Also es ist so witzig, dass die Leute aber offensichtlich nicht dazu stehen können, ja. Das ist ja so in vielen Bereichen eigentlich so, ne?
In der Reality-TV-Show hat Robert einen ganz eigenen Spitznamen bekommen, auf den er 25 Jahre später noch immer angesprochen wird.
Das war der Max. Der Max hat ja auch gewonnen, das Format, mit 1 Million Schilling damals, die er aber gespendet hat. Das hat er von Anfang an gesagt. Und ja, wir sind in der Kuchel gewesen und ich habe ihm, den Max, ein Brot gerichtet, ein Schinkenbrot oder ein Schinkensemmel, weiß ich nicht mehr. Und ich habe es ihm halt hingestellt und er hat gesagt, danke Mama. Ja, und das ist dann geblieben.
Aber auch für dein weiteres Berufsleben, habe ich gehört, oder? Irgendwie blieb das.
Naja, weil ich halt so mütterlich bin. Ich kümmere mich halt um alles und um, ja, also ich bin nicht immer, ich bin halt ein sehr sozialer Mensch. Ja, und bin halt einfach, habe so mütterliche, positive Eigenschaften.
Die Reaktionen auf sein sehr öffentliches Coming-out waren unterschiedlich. Einmal wurde er vor laufender Kamera von einem jungen Mann beschimpft. Es gab zwar noch keine sozialen Medien im heutigen Sinn, aber es gab Blogs und Online-Postings und einige davon waren äußerst beleidigend.
Da schreiben Leute Sachen ein, das ist so arg, was weiß ich, die AIDS-verseuchte Drecksau, die Blade, die stirbt eh bald. Also solche Sachen dieser Natur. Oder, ah ja, der arbeitet im Sozialbereich mit den Behinderten, na, der sperrt sie eh alle ins Kammerl und frisst einer in den Kühlschrank klar. Also wirklich tiefste Schublade. Und da muss ich sagen, was soll ich da dran persönlich nehmen? Ja, es ist nichts, was mit mir zu tun hat. Das sind einfach die kaputten Geschichten, die die Leute heute in sich tragen und bei solchen Gelegenheiten versuchen loszuwerden. Ich bin da Gott sei Dank sehr, sehr auf der Metaebene gewesen und habe das gar nicht ernst genommen. Im Gegenteil, finde ich eher belustigend oder eigentlich traurig, muss ich sagen. Meine Mama hat sich dann nicht so gut aussehen immer. Die hat gesagt, ich lese nicht mehr, weil es ist nicht gut für mich. Und dann habe ich gesagt, na dann lese nicht. Und ja, Mama halt, ne? Mama Herzen, ne?
Ein Brief aus jenen Tagen zeigt ihm aber auch, dass ein Umdenken möglich ist.
Da hat mir ein Tiroler geschrieben, der dürfte sehr konservativ gewesen sein, auch schon etwas älter. Und der hat sich bei mir entschuldigt. Der hat zu mir gesagt, also er war hochgradig homophob. Also wenn er gewusst hat, im Aufzug ist ein Schwuler drin, ist er mit dem Aufzug gleich gar nicht gefahren. Hat auch so Witzchen gemacht über Schwule. Aber über meine Teilnahme in dem Format, das hat ihm irgendwie aufgerüttelt und er hat seine Meinung komplett geändert. Und er möchte sich bei mir entschuldigen, so quasi für das, dass er so homophob zuvor halt war. Und das war dann schon sehr berührend, weil ich gedacht habe, na gut, da ist was passiert. Und das ist ja nur eine Geschichte. Ich möchte wissen im Background, wie viele Geschichten es da gegeben hat. Ich denke vielleicht daran, dass sich vielleicht gerade ein Jugendlicher überlegt, wie out ich mich bei meinen Eltern. Und vielleicht sie denken, na ja, auf dem Robert Stengern See, vielleicht ist das so ein bisschen der Einstieg, dann können sie es vielleicht besser nehmen, wenn ich mich so out oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass doch das vielleicht für manche auch dann leichter war, sich zu outen und vielleicht auch das Thema Homosexualität vielleicht dann nicht so ein großes, böses, schwarzes Thema ist, dass es vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, heller, schöner wird oder geworden ist dadurch. Also ich sehe mich da schon auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht zu haben.
Theresa sagt, dass sie zum Glück kaum negative Reaktionen erlebt hat, wenn sie mit ihrer Frau und ihrem Sohn zusammen in Wien unterwegs ist. Als sie erzählt, wie sie ihre Frau Andrea kennengelernt hat, beginnt sie zu lachen.
Tatsächlich auf Tinder. Ja, wir glauben selber nicht. Wir haben beide sehr viele schlechte, mittelmäßige Tinder-Erfahrungen von man schreibt und dann schreibt man plötzlich nicht mehr oder man trifft sich und kriegt dann keine Antwort mehr und so. Wir haben uns auch beide immer wieder mal von Tinder abgemeldet und dann haben wir irgendwie, wir haben geschrieben, wir haben uns ziemlich schnell getroffen, wir haben gemerkt, wir verstehen uns. Ich glaube, wir sind ungefähr einen Monat, nachdem wir angefangen haben zu daten, sind wir zusammengekommen und ein halbes Jahr später sind wir zusammengezogen. Dann haben wir gleich einmal den ersten Lockdown miteinander gemacht. Dann haben wir gemerkt, so, ja, wenn wir das aushalten, dann passt es schon.
Die beiden verstanden sich so gut, dass Theresa schon nach kurzer Zeit fragte, ob sie sich denn auch Kinder wünsche.
Dem war zum Glück so. 2021 heirateten sie am Ort des ersten Dates im Wiener Augarten und im Jahr 2022 brachte Theresa den gemeinsamen Sohn zur Welt.
Also wir haben echt glücklicherweise bis jetzt fast nur positive Erfahrungen gemacht. Also es war bis jetzt echt noch nicht komisch oder selten komisch. Ich glaube, wenn man allein mit dem Kind unterwegs ist, dann merkt das eh niemand. Aber wenn wir zu dritt unterwegs sind oder nur wir zu zweit, dann natürlich halten wir Händchen oder küssen uns oder so. Also wir verhalten uns halt einfach so, wie wir uns gern gerade verhalten wollen. Und ich stelle meine Frau auch immer als meine Frau vor. Ich denke mir da gar nichts. Ich habe auch das Gefühl, je offener ich damit umgehe, desto mehr ist es vom Umfeld einfach akzeptiert und respektiert. Wir haben eine einzige komische Erfahrung gemacht, wie wir Kindergarten gesucht haben, waren wir in einem Kindergarten, wo die Leitung uns ganz komische Fragen gestellt hat und wir total verwirrt waren, wir wussten nicht, worauf sie hinaus will, bis wir irgendwann gecheckt haben, sie wollte wissen, wer von uns der Vater ist und ich habe gesagt, hat sie nicht verstanden, dass wir zwei Frauen sind, was hat sie nicht verstanden? Und die hat so die ganze Zeit Sachen gefragt, die irgendwie total übergriffig waren. Und überhaupt nicht passend dafür, dass wir eigentlich nur Kindergärten anschauen wollten, wo wir unser Kind hingeben wollen. Aber das ist eigentlich die einzige komische Erfahrung.
Wenn es um den Kindergarten geht, dann ist ihrem Sohn eines wichtig, zu wissen, wie er ihn abholt.
Genau, wir haben einen guten gefunden. Die haben uns halt einfach genauso behandelt wie alle anderen. Das Einzige, was sie halt wissen wollten, ist, wie das Kind zu uns sagt, damit sie halt nicht sagen Mama und Papa, sondern halt Mama und Mami. Und fertig. Und dann ist halt noch wichtig, wer ist die Mama und wer ist die Mami, damit sie dem Kind nicht sagen, die Mami holt dich ab, wenn dich dann die Mama abholt, weil das ist ein Drama.
Wer ist bei euch wer?
Ich bin die Mama und meine Frau ist die Mami. Genau.
Nach ihrem Studium hat Theresa Rosanelli bei einem Wiener Theater als Abendspielleiterin gearbeitet. Weil die Arbeitszeiten nicht gut mit einem Kleinkind kompatibel sind, wechselte sie schlussendlich in den Sozialbereich und arbeitet nun bei Jugend am Werk im Bereich interne Revision. Dort ist sie unter anderem für die Prüfung von Abläufen zuständig, um sicherzustellen, dass alles korrekt, ordentlich und regelkonform abläuft. Apropos regelkonform, das betrifft auch unser nächstes Spiel. Robert und Theresa beschreiben sich gegenseitig Begriffe, dürfen aber bestimmte Wörter nicht verwenden.
Es ist im Moment sehr aktuell, sehr trendy. Und zwar lernt man so im Moment Menschen kennen. Menschen, wo man sich damit überlegt, vielleicht in Beziehung zu treten.
Ja, und da gibt es ja eine ganz bekannte...
Tinder. Also ich und meine Frau, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Voll. Ja, könnte man auch sagen. Wir haben ein Tinder-Kind.
Ja. Und wie heißt's? Timbaland.
Okay, ich muss nochmal ganz genau lesen, was verboten ist. Wenn man sich liebt und so im herkömmlichen Sinn Beziehungen führt, was macht man so als eins von den ersten Sachen?
Der erste Kuss. Ja! Wenn du heute zur Barbara Karlich gehst, ja, dann bist du im
Fernsehen.
Bist du auch, aber du sitzt wo und du bist?
Im Studio.
Genau. Und warum, wie heißt das, wenn viele Leute dann im Studio sitzen?
Und stopp, Leute.
Okay. Das Publikum war es gewesen.
Ah, okay. Ich weiß, in welche Richtung diese Sachen abzielen. Germany's Next Topmodel ist eine?
Casting Show. Hey! Die Regenbogen,
Gerade. Ui, ist also ein Thema, bei dem ich eher schlecht bin im Erklären. Eine Person, die Laute von sich gibt, bekannt ist, kommt aus den USA, ist auch in der queeren Community eher bekannt.
Die Divine?
Pokerface.
Lady Gaga.
Okay, wenn man seine politische Meinung lautstark kundtun möchte, geht man auf eine
Demonstration.
Boah, ich hoffe, sie hört nicht auf.
Naja, du hast ja deine Freundin bei Tinder kennengelernt. Und was war das Erste?
Schreiben, Texten.
Nach dem Schreiben?
Ein Treffen, kennenlernen.
Was noch? Und dann, wenn es wirklich alles passt, dann ein?
Kuss haben wir schon gehabt. Liebe, Beziehung, Daten. Was kann da noch alles einfallen?
Also der erste Kuss gehört ja dazu. Aber dieses, man freut sich auf jemanden, wenn er nach Hause kommt. Und man ist dann so richtig...
Verliebt, Verliebtheit.
Robert Höchtl war vor und nach seiner Zeit bei Taxi Orange bei Jugend am Werk tätig. Im Umgang mit Menschen mit Behinderung ist ihm Folgendes wichtig.
Naja, die Kunst ist es, und da kommen wir jetzt wieder zur Mama-Rolle, die Kunst ist es, die Leute zu lassen oder beziehungsweise das, was sie nicht so gut kennen, zu unterstützen und zu fördern. Und ich habe immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, dass ich immer gleich eingreife und immer gleich so, na komm, ich mach dir das schon, geh, das, warte, komm, Mama halt, ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil dann nimmt man ja dem Gegenüber die Chance, das selbst auch zu machen und auch vielleicht die Chance, dass ich dann gefreut, jö, das habe ich halt ganz alleine geschafft, ja. Also ich habe dann mir ein bisschen überholen müssen, ein bisschen überbremsen müssen und sagen, okay, du kannst das eh, das wissen wir eh, ja. Aber geben wir dem Gegenüber auch die Chance, dass er vielleicht dieses Erfolgserlebnis erleben darf. Und da habe ich mich dann ein bisschen immer wieder überbremst und habe dann immer gedacht, nein, da muss ich mich jetzt zurücknehmen, da geht's jetzt nicht um mich. Und einfach zu schauen, wo kann ich jetzt einsetzen, wo braucht derjenige Unterstützung und einfach auch mal immer auch einmal lassen, einfach einmal diese Erfahrung auch machen lassen, ohne dass jemand da ist, der sofort mit dem Sicherheitsnetz nachläuft.
Bei Jugend am Werk, erzählt Robert, war es durchaus bekannt, wenn jemand gleichgeschlechtliche Beziehungen hatte, doch daraus wurde nie ein Thema gemacht. Weder von Beschäftigten noch von Klienten oder Klientinnen. Es war einfach selbstverständlich. Nach Jahren der Offenheit sieht er jedoch einen gesellschaftlichen Rückschritt.
Ich habe das Gefühl, dass wir vieles, was wir uns erarbeitet haben über die Jahrzehnte, dass es jetzt gerade wieder ein bisschen droht einzubrechen. Dass es jetzt wieder mehr homophobe Übergriffe gibt. Das beobachte ich schon und das finde ich irgendwie recht traurig. Also ich glaube, also leider Gottes muss ich sagen, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Ja. Aber Homophobie wird es immer geben. Natürlich traurig und natürlich, man muss was dagegen tun, man muss immer aufklären und man muss trotzdem sich zeigen, also müssen. Ja. Also ich finde es halt gut, wenn man so gestrickt ist. Ja, aber im Moment habe ich auch das Gefühl, dass wieder mehr Übergriffe stattfinden und das finde ich halt natürlich sehr schade.
Für die Zukunft hat er folgenden Wunsch.
Ich würde mir wünschen, dass man einfach offen ist, ja. Dass jeder den anderen einfach so sein lässt, wie er ist. Ich glaube, das ist es. Nur einfach sein lassen. Er muss kein Fan von ihm sein. Nein. Du musst auch das nicht gut hassen. Aber einfach sagen, okay, du bist anders. Ich verstehe es nicht, aber trotzdem alles gut. Ja, das hätte ich mir wünschen.
Theresa sagt, dass sie sich selbst privilegiert fühlt und ihre sexuelle Orientierung im Sozialbereich kein Tabuthema ist. Was den Diskriminierungsschutz allgemein anlangt, sieht sie viel Luft nach oben.
Ich finde auch, dass es leider einen großen Unterschied zwischen Lesben und Schwulen gibt, weil wir können halt einfach selber gebären. Das heißt, wir können Kinder bekommen. Wir haben in Österreich das Glück, dass wenn man verheiratet ist, das einfach das Kind von beiden ist, dass man nicht adoptieren muss oder sonst irgendwas, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Aber schwule Männer können kein Baby bekommen, also körperlich einfach nicht. Und die haben einfach diese Möglichkeit, wie wir einfach selber eine Familie zu gründen, haben sie nicht. Die müssen adoptieren oder sie müssen irgendwo ins Ausland gehen für eine Leihmutterschaft. Es gibt einfach viel weniger Möglichkeiten. Und da finde ich, also es gibt einfach schon noch ein paar Themen, die nicht gleichberechtigt sind. Genau das Gleiche ist bei Transrechten oder bei nicht-binären Personen. Da gibt es noch sehr viel Raum nach oben. Und was ich einfach super wichtig finde, ist, dass man darauf schaut, dass man die Rechte, die man sich erkämpft hat, auch beibehält. Weil man sieht es einfach in anderen Ländern wie Italien oder so, wo innerhalb von einem Schnipsen die Familienrechte von lesbischen Müttern einfach abgeschafft wurden. Und das kann uns auch passieren.
In Ungarn dürfen gleichgeschlechtliche Paare weder heiraten noch gemeinsam adoptieren. Die Verfassung definiert die Familie strikt als Ehe zwischen Mann und Frau. Umso stärker war das Signal der diesjährigen Pride in Budapest. Trotz Regierungsverbot gingen rund 100.000 Menschen auf die Straße, ein sichtbares Zeichen für Freiheit und Gleichberechtigung. Therese und ihre Frau überlegen sich jedenfalls genau, wohin sie auf Urlaub fahren oder wohin auch nicht.
Wir haben jetzt gerade überlegt, wir wollen im Winter gerne in eine Therme fahren. Es gibt in Ungarn coole Thermen, aber wir fahren sicher nicht nach Ungarn. Also wir wollen als Ausländer nicht anders behandelt werden und wir wollen nicht in ein Land, wo wir dann im Pool nicht schmusen dürfen. Das macht einen Unterschied. Und natürlich, wenn man so die Lage anschaut in den Nachbarländern oder in den USA, es macht Angst.
Das zeigt, wie wichtig Sichtbarkeit und Akzeptanz sind und dass es Orte braucht, an denen queeres Leben gefeiert werden kann. Und genau darum geht's jetzt bei unserem kleinen Wissensspiel. Wir testen, was ihr über Pride, Liveball und Co. wisst.
Wo fand die allererste Christopher Street Day Demo statt? War das Berlin, Wien oder New York? Also eins ist Berlin, zwei ist Wien, drei ist New York.
Nummer drei, New York.
Sag ja.
Stimmt doch, das war auch die Einstiegsfrage. Wann fand die allererste Regenbogenparade in Wien statt? War das 1 1984, 2 1996 und das letzte ist 2002?
Also ich sage, es ist da, nein, ich bin mir nicht sicher, eins von den zwei, aber ich gehe auf 96.
Richtig. Die erste Regenbogenparade wurde am 29. Juni 1996 organisiert.
Ja, und ich war live dabei, habe damals ein ganz kurzes Kleidchen angehabt und Plateauschuhe und eine schöne Perücke. Ja, und das war total spannend und aufregend und eben das erste Mal und sowas bei uns und im Rathaus, diese Location, super toll. Ja, es war fein, habe ich genossen.
Warst du schon auf der Pride oder öfters?
Ja, schon öfter, aber halt erst seit ich in Wien bin. Vor allem bin zwischen diesen beiden Optionen hin und her geschwankt und habe eh gehofft, dass es 1996 war, aber irgendwie geglaubt, dass es erst nach 2000 war.
Wann trat die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Österreich in Kraft? War das 1 2002, 2 2010 oder 3 2019?
Darf ich sagen? Ich glaube Nummer 2.
Nein, Nummer 3.
Tatsächlich?
Ist der Unterschied zwischen gleichgeschlechtliche Ehe und diese eingetragene Partnerschaft, die es vorher gegeben hat?
2010, ja. Glaube ich. Ich glaube,
genau.
Das war 2010 möglich, nämlich, gell? Aber das war nicht die Ehe. Die Ehe war später. Und das war dann wann?
14 erst. 6 Jahre erst her. Voll.
Welches Motto hatte der letzte Liveball 2019 in Wien? War das 1 Love Beyond Borders? War das 2 United in Diversity? Oder war das 3 Voices of Pride?
Ich glaube, es war Nummer 2.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich tippe auf 1.
Richtig ist Nummer 2. Es war United in Diversity.
Genau.
Warst du auch damals dort?
Leider nicht, aber ich habe es verfolgt und ich habe es mitbekommen. Du hast das Thema sehr spannend gefunden, aber vor allem die ganzen Kostüme dazu.
Was ich auch als Historikerin spannend war, es gibt ein Denkmal in Wien, was jenen Menschen gewidmet ist, die von den Nazis verfolgt waren und homosexuell waren. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wo steht dieses Denkmal? Steht das beim Stephansdom, im Resselpark oder am Schwedenplatz? Also 1 ist Stephansdom, 2 ist Resselpark, 3 ist Schwedenplatz.
Keine Ahnung.
Also es ist am Resselpark tatsächlich beim Karlsplatz.
Okay. Keine Ahnung, wo ist das? Was ist das?
Das ist ein Regenbogen und zwar, die Skulptur zeigt den Schatten eines Regenbogens in Grautönen und erinnert an Trauer und Hoffnung.
Und es gibt's noch nicht lang, oder? Erst seit 1-2 Jahren oder so.
Na bitte, haben wir halt was gelernt auch noch, ne?
Queeres Leben in Österreich ist vielfältig und bunt. Es bedeutet, liebefrei leben zu können, sich sichtbar zu zeigen und das Miteinander zu feiern. Gleichzeitig bleiben Unsicherheiten und die Sorge vor Rückschritten bestehen. Doch gerade die gelebte Vielfalt und die Solidarität innerhalb der Community zeigen, wie wichtig es ist, diese Freiheiten zu bewahren. Zum Schluss erzählen Theresa und Robert, was ihnen an einer Beziehung wichtig ist.
Mir ist wichtig, dass man am gleichen Strang zieht, dass man sich gegenseitig vertrauen kann, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man immer versucht, sie gegenseitig zu verstehen. Man versteht sie nicht immer, aber dass man immer versucht, zu schauen, warum ist es jetzt so, warum möchte die Person jetzt gerade was anderes als das, was ich möchte und nicht gegeneinander zu spielen, sondern miteinander zu spielen.
Und für dich?
Vertrauen. Vertrauen ist die Grundbasis für Beziehung und gemeinsame Themen, gemeinsame Ideen, gemeinsam durchs Leben gehen und Gespräche, ganz wichtig auch.
Humor und gemeinsam Blödsinn machen. Ich glaube, ohne gemeinsam lachen zu können und gemeinsam Blödsinn zu machen und ohne, dass ich den Flachwitz, den sie macht, lustig findet und umgekehrt, wird es bei uns nicht funktionieren.
Ja, ich glaube auch, Humor ist wirklich auch ganz, ganz wichtig. Ich höre das auch immer wieder. Was wünscht er von deinem Gegenüber? Und da ist der Humor immer drinnen. Und ich merke das von mir. Wenn ich mit jemandem lachen kann, dann ist es schon die halbe Mitte. Also das ist, da bist du dann schon so verbunden. Also wenn du denkst, ah, sie oder er schon wieder mit dem Schmäh, naja, das verbindet einfach nicht. Ja, stimmt. Ja, bin ich bei dir.
Liebe ist, egal wer mit wem, also in allen Konstellationen ähnlich. Es geht ums Miteinander, ums Lachen und darum, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Vielen Dank, liebe Theresa und lieber Robert. Es hat viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und zu spielen. Die weiteren Folgen zu Reisen, Wohnen, Arbeiten und Kunst könnt ihr euch auf www.jw.at anhören. Außerdem gibt es diesen Podcast auch auf Spotify zu abonnieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns doch bitte weiter. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.